Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Simon Rohr und ich predige heute darüber, dass früher eben nicht alles besser war. Konkret geht es um Vergebung, Schuld und Opfer. Und wir Menschen, wir wissen ja, was gut und was bös ist. Wir halten uns nicht immer ganz genau dran, aber wir wissen es eigentlich ganz genau. Wir wissen, dass wir nicht töten sollen. Wir wissen, dass ein Lüge Vertrauen zerstören kann. Aber eben trotz all dem Wissen machen wir Menschen immer mal wieder nicht das Richtige. Manchmal absichtlich, manchmal unabsichtlich. Aber auf jeden Fall sammelt sich so bei jedem von uns immer mehr Sachen an, die man nicht machen sollte. Böse Taten, könnte man sagen. Ein guter Weg, wie man dann so sein Gewissen erleichtern kann, ist, wenn man sich bei einer Person entschuldigt. Und wenn alles gut läuft, dann vergibt einem die Person und das schlechte Gewissen kann wieder weichen und wird verschwinden. Es ist ja dann wieder gut. Doch was ist, wenn eine Entschuldigung nicht möglich ist? Vielleicht lebt die Person gar nicht mehr. Oder was ist, wenn die Tat unentschuldbar ist? Wenn ich etwas gemacht habe, was man gar nicht aus der Welt schaffen kann, wie werde ich denn mit meiner Schuld fertig? Und die Frage hat die Menschheit eigentlich schon immer angetrieben. Wie geht man um mit Schuld, die sich so anhäuft im Leben? Und ich glaube, die Menschheit hat schon ganz viele kreative, also wir nennen es einmal kreative Lösungen gefunden. Und am häufigsten ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt mit der Verdrängung. Dass man es einfach versucht zu verdrängen, zu überdecken und nicht mehr daran zu denken und denkt, ja, die Zeit regelt es dann schon. Aber ich würde sagen, das holt einem eigentlich fast immer, wenn nicht sogar immer, wieder ein. Ja, das grosse Problem der Vergebung bleibt irgendwie bestehen. Ich glaube, wir alle führen kein perfektes Leben und ich glaube, das ist auch nicht erreichbar. Sondern, ja, wir brauchen irgendwie einen guten Weg, damit umzugehen. Ja, wie können wir die angesammelte Schuld wieder loswerden? Weil man muss schon sagen, so mit der angehäuften Schuld zu leben, das ist, finde ich, auch kein gangbarer Weg. Die Last, die man hier trägt, die wird immer schwerer. Und ich finde, sie droht einem mit der Zeit auch zu erdrücken. Angehäufte Schuld raubt uns die Freude am Leben. Ja, vielleicht sogar am Schlaf. Und das ist nicht schön. Es gibt seit jeher quasi den Brauch, eine schlechte Tat durch ein Opfer zu tilgen. Und je nach Kultur oder Religion sind das noch eine Menschenopfer. Zum Glück ist das heute kein Thema mehr. Tieropfer oder Sachopfer. Und gerade Sachopfer ist etwas, wo man auch heutzutage wirklich noch leben tut. Man kommt da, ja, ich würde jetzt sagen, schon wertend, so die schamlose Praxis vom Ablasshandel in den Sinn, wo bis heute tätigt wird. Und ich finde, das ist keine Lösung für das Problem. Das ist nicht der richtige Weg. Aber es gibt eine Lösung, die funktionieren tut. Das ist die gute Nachricht und auf die können wir natürlich heute Morgen auch sprechen. Genau, aber wie gesagt, früher war überhaupt nicht alles besser gewesen. Und das sehen wir jetzt gerade, auch wenn wir uns jetzt nach dieser Stiftshütte zuwenden. Das hier ist also nicht ein Foto von damals, sondern ein Foto von einem Nachbau im Land Israel. Im Maßstab 1:1 aber. Damals, also wo der Mose mit dem Volk in der Wüste unterwegs war, ist es Brandopfer gegeben. Speisopfer, Friedensopfer, Sündopfer, Schuldopfer und noch freiwillige Zuwendungen, freiwillige Opfer. Und ich glaube, man hat heutzutage schon nur Mühe zu wissen, wann ist welches Opfer für was denn wirklich genau dran. Doch nicht nur das mit den Opfern war damals kompliziert gewesen, sondern auch die Hütte hier, die Stiftshütte, war nicht einfach nur ein normales Zelt gewesen. Miriam hat es ja vorne schon ein bisschen gezeigt, wie das innen aussieht. Und man hat schon erahnt, so schnell hat man das weder aufbauen noch abbauen, noch überhaupt das erste Mal errichten kann. Das Zelt ist 15 Meter lang, also das Zelt selber, 5 Meter hoch, 5 Meter breit. Das müssen ungefähr Dimensionen gewesen sein. Und der Vorhof, also der ganz eingezäumte Teil, ist 25 mal 50 Meter von der Abmessung her. Und dann habe ich überlegt, wie können wir das ungefähr einschätzen mit einem Fußballplatz, oder? Ein Fußballplatz ist 105 mal 68 Meter. Das heisst, das ganze Areal passt 5 mal auf einen Fußballplatz. Dann können wir es ungefähr ein bisschen einschätzen, oder? Worauf wollte ich eigentlich raus mit all diesen Massen? Ja, eigentlich wollte ich damit sagen, das war nichts Gewaltiges von den Abmessungen. Natürlich, wenn wir es eben müssen auf- und abbauen oder wenn wir sich überlegt haben, dass die das in der Wüste transportiert haben, dann war es schon sehr beachtlich gewesen. Aber so als Bau selber nichts Gewaltiges. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, die sind ja vorne zu Ägypten gewesen, das Volk. Und dort hat der Pharao also gewaltige Paläste, nicht einen, sondern gewaltige Bauten gehabt. Oder? Und da jetzt, das da hat selten Wohnort Gottes auf der Erde sein, könnte man sagen. Das ist irgendwie schwer vorstellbar. Der Salomo, der hat ja dann doch einige Zeit später einen ersten Tempel dürfen bauen. Und beim Einweihen hat er quasi dann, da kommt's, quasi wie in dem Gebet auch die Frage gestellt, aber wird Gott tatsächlich auf der Erde wohnen? Der höchste Himmel kann dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich errichtet habe. Das steht so im 1. Könige 8, 27. Ja, und die Frage, die hat sich natürlich in dem Sinne auch schon für die Stiftshütte gestellt. Und ich glaube, wir dürfen uns aber das Zelt oder den Tempel nicht einfach als Wohnort Gottes auf der Erde vorstellen. Quasi so ein Ferienhaus auf der Erde. Immer dann, wenn er nicht wollen, im Himmel sein wollte, ist er dann dort in den Ferien. Das wäre die falsche Vorstellung. Im 2. Mose 40, 33 bis 35 können wir lesen, als Mose das Werk vollendet hatte, bedeckte die Wolke das Zelt Gottes und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte es. Mose konnte das Zelt Gottes nicht mehr betreten, weil die Wolke sich darauf herabgesenkt und das Zelt Gottes mit der Herrlichkeit des Herrn erfüllt hatte. Ja, die Herrlichkeit vom Herrn ist es also, wo die Stifts auf die Stützhütte gekommen ist und sie auch quasi heilig gemacht hat. Und der Begriff Herrlichkeit des Herrn, ich finde, der tönt wirklich schön und wir brauchen den einmal mal wieder. Aber was bedeutet der denn genau? Eben, es ist ein Begriff, den Christen noch viel brauchen, aber ich glaube, wenn mal jemand würde sagen, kannst du mir es schnell erklären? Das ist gar nicht so einfach. Wenn man es jetzt mit vielen Worten, aber wenig theologischen Begriffen möchte versuchen, dann könnte man es zum Beispiel so sagen, man kann sie sehen, die Herrlichkeit vom Herrn. Sie ist dort zumal eine Rauchwolke am Tag und Nacht eine Feuerwolke. Sie hat es Mose unmöglich gemacht, das Zelt zu betreten. Die Herrlichkeit vom Herrn ist absolut heilig, nichts Unheiliges durfte zu ihr kommen. Und die Herrlichkeit vom Herrn steht auch für die Gegenwart Gottes. Und die Herrlichkeit vom Herrn hat auch etwas Zukünftiges. Sie wird die Wiederkunft von Jesus Christus begleiten. Aber die Herrlichkeit vom Herrn, das ist ein riesiges Gebiet, das geht mal eine eigene Predigreihe und ja, das würde mich eigentlich noch reizen, das kommt vielleicht einmal noch. Doch zurück zu den Stiftshütten. Gott selber hat den Auftrag für einen Bau gegeben, also ihm ist wichtig, dass das Volk die Stiftshütte hat. Und wir können dann auch darüber lesen, also über 13 Kapitel lang im 2. Buch Mose, wie genau die Stiftshütte soll gebaut werden. Und nur zum Vergleich, 13 Kapitel hat die ganze Bibel widmet mit dem Thema Stiftshütte. 2 Kapitel der Schöpfung. 3, je nachdem, wenn man den Sündenfall dazu nimmt. Das ist sehr ausführlich, wie das hier behandelt worden ist. Und die Stiftshütte, die ist ein Abbild. Also das ist nicht einfach ein irgendein frei erfundenes Design oder so, sondern es ist ein Abbild vom Tempel im Himmel. Und das steht so auch im Hebräer 9, Hebräer 9, 23. Deshalb musste das irdische Zelt und alles, was es enthielt, also da sind wir jetzt eben bei der Stiftshütte, die Abbilder dessen, was im Himmel ist, durch das Blut von Tieren gereinigt werden, Was aber wirklich im Himmel ist, muss durch bessere Opfer als das Blut von Tieren gereinigt werden. Es geht um den ersten Teil. Deshalb musste das irdische Zelt und alles, was es enthielt, die Abbilder dessen, was im Himmel ist. Es ist keine Kopie, es ist nicht eine 1-zu-1-Kopie, aber es ist ein Abbild. Ein Abbild, das so eben das Volk können mit durch ihre Wanderung durch die Wüste nehmen. Und der Bau, der hat außerordentliches Geschick erfordert, natürlich, von diesen Handwerkern. Gott hat einzelnen Männern oder einfach einzelnen Handwerkern auch den Heiligen Geist geschenkt, dass sie haben können Sachen machen, die so bis dahin oder auch bis heute gar nicht möglich sind. Eins ist natürlich da, der Leuchter. Heutzutage würde man eine Gussform anfertigen und dann den gießen. So ist der nicht entstanden, sondern der ist eigentlich aus einem Klumpen Gold getrieben worden, sagt man dem, wenn man so zieht und das Gold so in die Form hineintreibt. Und das ist enorm erstaunlich und man sagt, das ist bis heute nicht wieder herstellbar in dieser Grösse, in dieser Schönheit, in dieser Qualität. Und umso erstaunlicher finde ich es, gell? Die haben das in der Wüste gemacht. Also das ist nicht irgendwie eine super gut ausgerüstete Werkstatt mit Computer, CNC-Fräsen und so weiter und so fort, sondern das sind recht einfache Mittel an einem Ort, wo man jetzt eigentlich nicht so Präzisionshandwerk erwarten würde. Und doch, sie haben es geschafft. Eben Gott hat die Leute befähigt, dass sie das machen können. Auch das ist sehr eindrücklich. Und dann ist die Wolke vom Herrn auf das Zelt gekommen. Und es hat wie einen neuen Zeitabschnitt angefangen für das Volk Israel. Sie haben kurz davor am Sinai die 10 Gebote erhalten. Und jetzt zählen sie nach dem Gesetz leben. Und wer sich nicht daran hält, an das Gesetz, soll Gott ein Opfer im Vorhof von dieser Stiftshütte bringen. Und natürlich hat sich das ganze Volk Israel immer wieder schuldig gemacht, so wie wir uns auch heute immer wieder schuldig machen. Wir wollen gar nicht mit dem Finger auf sie zeigen, sondern sie sind Menschen gewesen, wir sind Menschen heute. Ja, was hat man damals müssen tun, um eben dann können Vergebung zu bekommen? Man musste, ich habe hier auch das Bild genommen, man sieht es oben, man musste die Hände auf den Kopf von diesem Tier legen. Und dann hat man die Schuld bekennen, laut. Das stelle ich mir sehr peinlich vor. Da sind andere Leute angestanden, die haben das gehört. Die haben auch zugelassen. Und dann musste man bekennen. Und dann hat man das Tier eigenhändig umbringen. Das hat niemand anders für einen gemacht. Dann ist ein Teil geopfert worden. Da hat es verschiedene Wege gegeben. Aber ich finde, das Gefühl, das sich da eingestellt hat, ist, glaube ich, ganz klar. Es hätte jetzt müssen ein Lebewesen, ein Tier sterben, weil ich etwas gemacht habe, das gegen die 10 Gebote verstößt. Und ich glaube, man sagt, oder, in der Bibel steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und ich finde, das wird hier sehr eindrücklich, einem bewusst, wenn man das so machen müsste. Und im dritten Buch Mose kann man dann ganz genau nachlesen, wie das mit dem Opfer gegangen ist. Also wenn ihr möchtet, dürft ihr dort das einmal nachlesen. Ich muss es heute am Morgen nicht erklären. Zum einen habe ich Zeit nicht und zum anderen gilt es für uns zum Glück heute nicht mehr. Aber es ist gleich spannend, dort mal einzutauchen. Ja, aber stell dir mal vor, wie das damals war. Jedes Mal, wenn man etwas gemacht hat, zum Beispiel nicht die Worte gesagt hat, müssen wir wieder zu der Stiftshütte und ein Opfer. Es ist nicht jedes Mal ein Tieropfer verlangt worden, aber ein Opfer bringen. Dann den Fehler laut bekennen und das machen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war noch ab und zu dort anzutreffen gewesen. Und natürlich haben nicht alle das Gesetz so streng ausgelegt. Nicht alle sind wegen jedem Kleinsten gerade sofort dorthin gegangen. Gewisse haben sich einfach auch an die vorgeschriebenen Opfer gehalten. Es hat feste Opfer gegeben zu Tageszeiten, zu speziellen Anlässen und so und haben dann die genutzt. Es ist nicht das ganze Volk immer nur da gewesen am Opfern. Das ist nicht so gelebt worden. Und gleich, man hat auch noch freiwillig Opfer bringen. Also auch das war dennoch möglich gewesen, wenn man wirklich das Verlangen dafür hatte. Mal davon abgesehen, sind dann mit so einem Opfer wenigstens alle Probleme gelöst gewesen. Also hat das wenigstens so die erwartete Wirkung gehabt? Haben die Menschen wieder ein reines Gewissen bekommen? Oder? Das, finde ich, ist eine entscheidende Frage. Haben sie wirklich wieder frei von Schuld leben? Und eine Antwort darauf finden wir auch in dem Hebräer 9. Und ich lese euch das auch wieder vor. Das ist Vers, also Kapitel 9, Vers 9. Die Gaben und Opfer der Priester können das Gewissen der Menschen, die sie darbringen, letztlich nicht von Schuld befreien. Das ist ein bisschen ernüchternd, oder? Das Ziel des Opfers war vielmehr, Gottes Strafe abzuwenden. Dass Gott einem für das, was man gemacht hat, nicht bestrafen tut. Oder seine Gunst wieder zu gewinnen für etwas, was man wollen erreichen. Aber so ein Opfer hat nicht das vollbringen können, was Jesus dann für uns vollbracht hat. Nämlich sich uns ganz von der Schuld zu befreien. Und eine andere Frage ist noch, wie sieht es denn überhaupt in dieser Zeit mit dem Zugang zu Gott aus? Haben die Israeliten denn wenigstens einfach die Stiftshütte jederzeit betreten und dort sogar ins Allerheiligste gehen und einfach mal dürfen Gott Danke sagen, dass er so mit ihnen ist? Und auch da, Miriam hat es vorhin schon gesagt, nein, das hätte man nicht dürfen. Um Gott Danke zu sagen, hätte man wieder müssen ein Opfer bringen. Und in die Stiftshütte haben eh nur Priester dürfen und ins Allerheiligste hat nur einmal im Jahr der Hohepriester dürfen. Und auch er hat vorne sich wieder müssen reinigen und Opfer bringen, bis das möglich war. Das Volk Israel ist Gottes Volk. Das war damals und das ist heute noch so. Und trotzdem hat es nie direkt dürfen in das Zelt gehen. Dort, wo Gottes Herrlichkeit war. Und wenn wir uns das heute mal bewusst machen, finde ich, dann wird doch deutlich, was wir für ein Privileg haben heutzutage. Also ein riesiges Privileg. Wir dürfen einfach so zu Gott kommen. Und das, was die Israeliten dann hatten, das nennt man den alten Bund. Und das, was Jesus allen Menschen auf dieser Welt gebracht hat, das ist der neue Bund. Und ja, ich sage wirklich, wir haben es so viel besser, dass wir den neuen Bund haben dürfen, nach dem neuen Bund leben dürfen. Ich meine, wir Menschen, neben dem ganzen Thema der Schuld, wir sind dafür geschaffen, um mit Gott in einer Beziehung zu leben. Wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden. Gott ist in dem Garten, wo Adam und Eva waren, gewandelt und hat mit ihnen geredet. Wir sind dafür ausgelegt, für die Beziehung mit Gott. Und wir brauchen die. Und das klappt aber einfach nicht, weil Sünde uns trennen tut. Und ja, und so war es ja beim Volk Israel. Durch die Opfer konnten sie können ein Stück weit, würde ich sagen, befreit werden von ihrer Schuld. Aber in der Nähe von Gott hat das Volk nicht kommen. Und dann ist der Jesus auf die Welt gekommen und er hat wirklich alles verändert. Alles. Ich finde, es ist nicht einfach ein Update, also so alte Bund 2.0. Sondern er hat alles auf den Kopf gestellt. Und es ist so genial, was er gemacht hat. Und ich möchte euch noch einmal aus dem Hebräer 9 etwas vorlesen. Und zwar jetzt Vers 11 bis 15. Es ist nicht immer die einfachste Sprache, aber ich lese es vor, ihr könnt es mitlesen und packe das. So ist Christus nun der hohe Priester für all das Gute geworden, das gekommen ist. Er hat das große, vollkommene Heiligtum im Himmel betreten, das nicht von Menschen erbaut wurde und nicht Teil dieser Schöpfung ist. Ein einziges Mal brachte er Blut in jenes Allerheiligste, aber nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut, durch das er uns die Rettung brachte, die für alle Zeit gilt. Früher konnte die Besprengung mit dem Blut von Böcken und Stieren oder mit der Asche einer jungen Kuh den Körper des Menschen von ritueller Unreinheit reinigen. Wie viel mehr kann dann das Blut des Christus bewirken? Denn durch die Kraft von Gottes ewigen Geist brachte Christus sich selbst Gott als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Aus diesem Grund ist er der Vermittler eines neuen Bundes zwischen Gott und den Menschen, damit alle, die dazu berufen sind, das ewige Erbe empfangen können, das Gott ihnen versprochen hat. Denn Christus starb, um sie von der Strafe für die Sünden zu befreien, die sie zur Zeit des ersten Bundes begangen hatten. Christus ist nicht einfach am Kreuz gestorben. Das ist der Teil, der auf der Welt wirklich passiert ist. Aber es ist eben noch mehr passiert. Im Hebräerbrief bekommen wir da jetzt einen Einblick, was nach seinem Tod denn im Himmel passiert ist. Jesus selber hat sein Blut ins vollkommene Heiligtum im Himmel gebracht. Und sein Blut bringt uns wahre Befreiung. Es hat wirklich nein, ist ein Opfer gebraucht. Aber einmal. Und dann ist es gemacht. Indem er die Strafe für unsere Verfehlungen auf sich genommen hat, sind wir eben jetzt heute frei. Unsere Schuld ist erkannt und sie ist büßt. Jesus hat mit seinem Tod bezahlt. Und so kannst du frei sein. Wenn du Jesus annimmst. Und ich weiss noch gut, wo ich mein Leben Jesus übergeben habe. Ich habe mich vor meinem Bett niedergekniet und ein einfaches Gebet zu Jesus gesprochen. Ich habe ihm gesagt, was mich bedrückt und was mir alles leid tut in meinem Leben, was mir gerade in den Sinn kommt, was ich angestellt habe. Und ich habe ihm gesagt, dass ich mir wünsche, dass er Herr über meinem Leben ist. Und ich erinnere mich noch gut, was dann passiert ist. Vor dem Gebet bin ich ganz aufgewühlt, traurig und niederdrückt gewesen. Und nach dem Gebet habe ich mich befreit gefühlt. Als wäre wirklich eine Last von mir genommen worden. Es ist sehr eindrücklich, wie mir das geblieben ist und wie das hier in diesem Moment passiert ist. Und noch etwas anderes passiert, wenn wir so ein Gebet sprechen, wenn wir unser Leben wirklich Jesus hingeben. Es ist eben nicht nur, dass er unsere Sünde abnimmt, die Last wegnimmt, sondern wir haben wieder Zugang zu Gott. Das ist ja auch das Erstaunliche. Bildlich gesprochen dürfen wir ins Allerheiligste. Jederzeit. Das ist eindrücklich, oder? Wir Menschen sind geschaffen, um mit Gott in einer Beziehung zu leben. Ja, dass wir wirklich mit ihm unterwegs sein können. Es gibt kein Zelt, es gibt kein Tempel mehr. In dem Gott jetzt hinter einem schweren Vorhang, die Herrlichkeit vom Herrn in einem schweren Vorhang wohnt. Nein, wir können nie einfach hin. Wenn du das Geschenk von Jesus annimmst, dann kannst du jederzeit zu Gott kommen und mit ihm reden. Und du darfst ihm Abba sagen, steht in der Bibel. Also, keine Sie-Form, kein förmliches Vater, sondern ganz ein liebvolles und ganz ein nächstes Papi. Und das ist alles passiert durch den neuen Bund. Ich finde, wie viel besser haben wir es. Und es stimmt schon, früher war nicht alles besser. Es ist heute auch nicht alles besser. Das wollte ich nicht sagen. Aber in dem Punkt haben wir es heute viel, viel besser. Und ich möchte noch Vers 28, ebenfalls aus dem Hebräer 9, euch vorlesen. Er, also der Jesus, wird wiederkommen, aber nicht noch einmal wegen unserer Schuld, sondern er wird all denen Rettung bringen, die sehnsüchtig auf seine Rückkehr warten. Seine Rettung geht über unser Leben raus. Und wer das Opfer von Jesus in seinem Leben annimmt, der bekommt ewiges Leben. Und das wünsche ich uns allen. Ich bete mit uns. Mein Vater, es ist eindrücklich zu sehen, wie du das alles blank hast beim Alten Bund, wie du das alles vorbereitet hast. Und wir wollen es auch nicht schlecht machen. Sondern es war für lange Zeit der einzige Weg für dein Volk, eine Befreiung zu haben, können wirklich mit dir in Kontakt zu kommen. Nein, wir wollen vielmehr einfach von Herzen Danke sagen, dass wir heute den neuen Bund haben und dass es wirklich so viel einfacher sein für uns. Dass wir so viel einfacher können um Vergebung bitten und dass wir so wirklich einfach persönlich können mit dir Beziehung leben. Danke. Danke, Jesus, dass du das gemacht hast. Und hilf du uns, dass wir das wieder ganz neu schätzen können, das ganz neu wieder einfach Liebe bekommen was wir da für ein Vorrecht haben. Und lass es uns weiter erzählen, dass andere Menschen auch das gleiche Vorrecht erlangen dürfen. Ja, es ist etwas Wunderbares. Wir wollen immer mehr einfach davon begreifen und erfahren und auch darin leben. Amen.